Uns nachher noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, einfach vor Gott zu sein und ihn anzubeten. Aber so als Hinführung wollen wir nochmal gemeinsam in Gottes Wort schauen. Auch wenn heute der 1. Januar ist und wir Neujahr feiern, befinden wir uns ja immer noch in der Weihnachtszeit. Der Grund, warum hier vorne noch der Adventskranz steht, der Grund, warum unseren Wohnzimmern oder auch hier im Kirchsaal immer noch der Weihnachtsbaum steht. Denn in unserem evangelischen Kirchenjahr geht die offizielle Weihnachtszeit ja bis zum Sonntag nach dem 6. Januar. Also wir sind noch in der Weihnachtszeit. Und das Thema, das ich für diesen Gottesdienst und auch für unser Jahr auf dem Herzen habe, das passt in die Geschehnisse rund um die Weihnachtsgeschichte. Unser Bibeltext, der stammt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 21. Dort heißt es: Am 8. Tag nach der Geburt wurde das Kind beschnitten. Hier ist von Jesus die Rede. Am 8. Tag nach der Geburt wurde das Kind beschnitten, wie es üblich war. Es erhielt den Namen Jesus, den hatte der Engel genannt, noch ehe Maria das Kind empfangen hatte. Als die Zeit vorüber war, in der laut dem Gesetz von Mose eine Frau nach der Geburt als unrein gilt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Denn im Gesetz des Herrn heißt es, jeder älteste Sohn und jedes erstgeborene männliche Tier sollen dem Herrn gehören. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es wie im Gesetz vorgeschrieben Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in die Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, du hast uns Rettung gebracht, die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über diese Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. Worte des lebendigen Gottes. Amen. In unserer Freikirche und auch bei uns hier in der Matthäusgemeinde bezeichnen wir unseren Frömmigkeitsstil ja bewusst als evangelikal-charismatisch. Evangelikal bedeutet für uns, dass wir unser Leben nach dem Willen Gottes ausrichten wollen, wie wir ihn in der Bibel vorfinden. Dass die Bibel 100% Gottes Wort ist, von Gott kommt, von ihm eingehaucht ist, selbst wenn es von Menschen aufgeschrieben wurde. Evangelikal zu sein bedeutet, an die Zuverlässigkeit und die Vertrauenswürdigkeit der Bibel zu glauben, dass das, was hier drin steht, für uns gilt, dass das wahr ist, dass Gott zu seinem Wort steht. Die Bibel ist Gottes lebendiges und richtungsweisendes Wort. Von ihr bekommen wir Orientierung und Zuspruch für unser Leben als Christen, so wie gestern Abend dann Zuspruch für mich, für meine Situation aus dem Wort Gottes kam, aus Psalm 27. Wir glauben, Gott spricht also noch heute durch sein Wort in unser Leben hinein. Weshalb wir uns ja gegenseitig anspornen, dass wir uns möglichst viel mit der Bibel beschäftigen, damit wir erleben, wie Gott in unser Leben hineinsprechen und uns führen kann. Wie gesagt, das bedeutet es, wenn wir sagen, wir haben einen evangelikalen Frömmigkeitsstil. Wir glauben an die Autorität der Bibel. Wir sagen aber, wir sind ja nicht nur evangelikal, als evangelische Freikirche sein, wir sind ganz bewusst evangelikal charismatisch. Und charismatisch bedeutet, dass wir eben an die Kraft des Heiligen Geistes glauben und an ihn glauben als eine Person innerhalb der göttlichen Dreieinigkeit. Wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes, die durch den Heiligen Geist auch in uns lebt, weil wir mit Christus verbunden sind. Wir glauben also an die Gaben und die Befähigung, die der Heilige Geist uns schenkt, von der wir in der Bibel lesen können. Wir glauben, dass der Heilige Geist uns heute noch gebraucht, ein Stück Himmel auf Erden zu bringen, Gottes Reich zu bauen, sodass Menschen an unserem Leben und dem, was um uns herum passiert, dass Gott heute noch erfahrbar ist, dass es ihn gibt. Und wir dürfen das erleben durch Heilungen, die wir geschehen, wenn wir füreinander beten, durch prophetische Worte, die wir einander als Ermutigung weitergeben, einfach durch die Liebe Christi, die in uns lebt, die wir ausstrahlen dürfen. Das bejahen wir ja auf theologischer Ebene, das, was ich gerade so unter charismatisch genannt habe. Doch ich stelle häufig fest, dass wir persönlich oder gemeindlich eher evangelikal leben als evangelikal charismatisch. Wir lesen nach evangelikaler Manier brav unsere Bibel und versuchen unser Leben, unser Gemeindeleben darauf auszurichten. Doch das ist längst nicht so aufwendig und braucht nicht so viel bewusste Aufmerksamkeit, wie es das braucht, wenn wir ganz bewusst charismatisch leben wollen. Um mit dem Wirken und der Kraft des Heiligen Geistes in unserem Alltagsleben zu rechnen, braucht es meine konstante Aufmerksamkeit. Es braucht diese innere Bereitschaft, dieses Gebet. Heiliger Geist, was möchtest du denn in diesem Augenblick tun? Wo möchtest du mich gebrauchen? Was möchtest du mir sagen? Was möchtest du mir offenbaren? Wie kann ich durch ein prophetisches Wort andere um mich herum ermutigen? Wie kann ich in diesem Augenblick, in dem Umfeld, wo ich gerade bin, ein Stückchen Himmel auf die Erde holen? So, das, was ich gerade geschrieben habe, dieses Gebet, das geschieht ja nicht mal so eben bei. Dafür braucht es eine, dafür braucht es meine, dafür braucht es deine Offenheit und so diese Empfangsbereitschaft. Wir müssen auf Empfangsmodus sein, wie man so ein Walkie-Talkie hat. Das muss man ja anhaben, wenn man eine Nachricht bekommen möchte. Aber mein Gefühl ist, ich unterstelle uns das mal, dass ich glaube, zu häufig ist unser Empfangsmodus auf off. Wenn wir aber charismatisch sein wollen, und das wollen wir sein, wir wollen bewusst evangelikal charismatisch sein, bedeutet das darauf zu achten, dass dieser Empfangsbereitschaftsmodus auf on ist. Und da braucht es diese innere Offenheit und Bereitschaft für Gott. Versteht ihr, wenn ich meine, dass es einfacher ist, evangelikal zu leben, die Bibel zu bejahen, mein Leben darauf auszurichten, als evangelikal charismatisch zu sein, wo es meine konstante Aufmerksamkeit braucht? Über den Heiligen Geist und sein charismatisches Wirken lesen wir hier in dem Bibeltext, den ich uns gerade vorgelesen habe. Als wenige Tage nach der Geburt von Jesus, Maria und Josef im Tempel auf diesen Greisen Simeon treffen, ist gleich dreimal vom Heiligen Geist die Rede. Da heißt es über den Heiligen Geist, er ruhte auf Simeon. Da heißt es, der Heilige Geist hatte Simeon zuvor offenbart, dass er noch vor seinem Tod den von Gott angekündigten Retter Israels mit eigenen Augen sehen würde. Und drittens heißt es hier über den Heiligen Geist, dass er Simeon an jenem Tag zur rechten Zeit in den Tempel führte, wo sich das Wort erfüllt an Simeon, dass er den Retter Israels sehen würde. Und ich liebe das, wie der Heilige Geist hier beschrieben wird, weil es wird so deutlich, wer er ist und wie er ist. Er ist eben mehr als nur eine Kraft Gottes, er ist eine eigene Persönlichkeit innerhalb der Dreieinigkeit. Eine Person, die es liebt, auch mit uns in Beziehung zu sein, an uns zu wirken. Schauen wir uns die drei Aspekte mal an. Hier heißt es zunächst, er ruhte auf Simeon. Und das war für die damalige Zeit noch nicht selbstverständlich, denn noch war ja nicht Pfingsten passiert. Noch war der Heilige Geist ja nicht auf alle Gläubigen ausgegossen und wohnte in ihnen. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon, weil Simeon gottesfürchtig lebte. Das bedeutet, dass er in seinem Leben eine Atmosphäre schuf, in der sich der Heilige Geist wohlfühlte, sodass es ihm eine Freude war, auf Simeon zu ruhen, mit seiner Gegenwart und mit seiner Kraft, die er in seinem Leben erkennen ließ. Ein Bild, das die Bibel für den Heiligen Geist gebraucht, ist ja das Bild einer Taube. Und dieses Bild zu verstehen, das ist wichtig, denn dieses Bild der Taube offenbart uns ja einiges, wie wir den Heiligen Geist und sein Wesen verstehen sollen. Es steht hier, der Heilige Geist ist wie eine Taube. Da steht nicht, dass der Heilige Geist eine Taube ist. Also er ist wie eine Taube zu verstehen. Und so wie eine Taube sanft, aber auch schreckhaft ist, so ist das ähnlich auch mit dem Heiligen Geist. Er ist sanft, er ist sensibel und kann aber auch leicht aufgeschreckt werden. Ich habe in einer Predigt vor einigen Jahren ja schon mal die Geschichte von Jay und seiner Frau Bernice erzählt. Jay und Bernice wurden von ihrer Gemeinde als Missionare nach Israel ausgesandt. Kurze Zeit nach ihrer Ankunft in Israel bemerkten sie begeistert, dass sich eine Turteltaube in dem Dachvorsprung ihres Hauses niedergelassen hatte. Und das, wie gesagt, erfreute die beiden sehr, denn sie empfing das so als eine Bestätigung und als ein Zeichen vom Herrn für ihren Dienst im Heiligen Land. Doch nach einiger Zeit nahm Jay ein beunruhigendes Phänomen im Verhalten der Taube wahr. Jedes Mal, wenn im Haus eine Tür zugeschlagen wurde, oder wenn es im Haus laut einherging, oder besonders wenn die beiden im Streit ihre Stimmen gegeneinander erhoben, flog die Taube weg. Und es dauerte eine gewisse Zeit, bis sie wiederkam. Manchmal blieb sie sogar tagelang weg. Was Jay am Verhalten der Taube wahrnahm, das machte ihm zu schaffen, denn er hatte Sorge, die Taube würde irgendwann vielleicht dauerhaft so ein anderes Zuhause suchen, und so suchte er das Gespräch mit seiner Frau. Ist dir auch schon aufgefallen, dass jedes Mal, wenn wir uns laut streiten oder eine Tür zugeschlagen wird, die Taube ihren Platz verlässt und wegfliegt, fragte er. Ja, das habe ich auch schon bemerkt und das macht mich traurig. Ich habe Sorge, dass die Taube sich eines Tages doch ein anderes Zuhause sucht und nicht zurückkommt, antwortete Bernice betroffen. Nun sagte Jay, entweder passt sich die Taube uns an oder wenn wir wirklich wollen, dass sie bei uns bleibt und wir sie nicht verlieren, müssen wir unser Verhalten der Taube anpassen. Die Taube im Blick zu haben, wurde für das Ehepaar hier so eine tägliche Erinnerung, dass es sich mit dem Heiligen Geist ganz ähnlich verhält. Dass es darum geht, sich dem Heiligen Geist anzupassen und nicht umgekehrt. Nicht zu erwarten, dass er sich uns anzupassen hat, wenn wir dauerhaft ihn in unserem Leben haben wollen. Der Heilige Geist ist und bleibt ja bei uns. Das hat Jesus versprochen. In der Bibel steht, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Aber es kann sein, dass der Heilige Geist sich unter gewissen Umständen sich von uns zurückzieht, so wie die Taube sich von Jay und Bernice zurückgezogen haben. Er geht nicht weg, er bleibt, er hat versprochen zu bleiben, wir sind versiegelt mit ihm, aber er zieht sich ein Stück weit zurück. Das kann man vielleicht so verstehen, als wenn ich euch sagen würde, ich kann mit Katharina, also meiner Frau, in einem Raum sein, vielleicht auch ganz dicht neben ihr stehen, aber das muss nicht unbedingt bedeuten, dass wir uns gerade nahe sind. Jemand kann neben mir sein und doch sind wir uns nicht nah. Vielleicht hilft uns dieses Bild so ein bisschen zu verstehen, was das bedeutet, dass der Heilige Geist sich von uns zurückziehen kann. Es gibt so Atmosphären, die wir um uns herum schaffen können, die den Heiligen Geist zurückziehen lassen. Obwohl er, wie es verheißen ist, immer noch bei uns ist. Der Epheserbrief gibt uns zum Beispiel ein paar geistliche Einblicke. In Kapitel 4 werden wir ab Vers 30 darauf aufmerksam gemacht, welche Verhaltensweisen es gibt, die den Heiligen Geist sich von uns zurückziehen lassen können, so dass er für uns nicht so greifbar, so nah, so erfahrbar ist. Da heißt es ab Vers 30, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Mit Bitterkeit, Jähzorn und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht übereinander und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Wenige Verse später werden wir dann noch ermahnt, auch mit unserer Sexualität Gott wohlgefällig umzugehen. Das heißt, nach seinen Maßstäben und seinen Richtlinien Sexualität zu leben. Das heißt, wenn wir wollen, dass der Heilige Geist auf uns ruht, wie so eine Taube, wie der Heilige Geist auf Simeon ruht und sich für ihn erfahrbar machte, dann braucht es, dass wir dem Heiligen Geist unsere Aufmerksamkeit schenken. Das heißt, dass wir bewusst eine Atmosphäre um uns herum kultivieren, in der er sich wohlfühlt, wo er Freude hat, auf uns zu ruhen, bei uns zu sein. Das heißt, Nähe zum Heiligen Geist kostet. Das ist jetzt nicht die ermutigste Nachricht. Kommen noch ermutigeren, das verspreche ich euch. Aber vielleicht so mal ist es wichtig, unser Verständnis, Nähe zum Heiligen Geist kostet. Das gibt's nicht umsonst und gibt's irgendwie nicht für billig. Es kostet uns Ehrfurcht und auch Gehorsam Gott gegenüber. Ich kann nicht die Kraft des Heiligen Geistes erleben wollen, aber gleichzeitig so leben, wie ich es will. In Rebellion mit Gott gegenüber leben, in Sünde leben. Abenteuer mit dem Heiligen Geist erleben zu wollen, kostet seinen Preis, nämlich ein geheiligtes Leben. Aber das würde jetzt unter Druck bringen. Wer hat, kann dann schon ein geheiligtes Leben vorweisen? Ich glaube, was die Bibel meint, ist das Ausstrecken nach einem geheiligten Leben. Zu sagen, Heiliger Geist, ich sehne mich danach, dass in meinem Leben eine Atmosphäre herrscht, wo du dich wohlfühlst. Und dass wir uns nach ihm ausstrecken. Was ist denn die Kraft, von der ich eben sprach? Die Kraft des Heiligen Geistes. Eben zum Beispiel das zu erleben, was Simeon erlebte. Gott hatte im Heiligen Geist zu ihm gesprochen und ihm offenbart, dass er den Retter Israels sehen würde, ehe er stürbe. Das heißt, hier erfahren wir vom Heiligen Geist, dass er spricht, dass er uns Dinge offenbart, die nur Gott weiß, die er uns aber zur Ermutigung und zur gegenseitigen Aufarbeitung gerne mitteilen möchte. Jeder von uns ist ja in der Lage, prophetisch zu hören, weil Gott es liebt, mit seinen Kindern zu kommunizieren. Du kannst Gottes Stimme hören für dein Leben und auch andere damit ermutigen. Ich bin im letzten Jahr ein paar Mal prophetisch ermutigt worden. Es hat so gut getan. Und Dinge, die mir vorausgesagt wurden, sind sogar eingetroffen. Gott liebt es, uns zu ermutigen, unseren Blick nach vorne zu richten. Und es tat gut. Ich konnte andere prophetisch ermutigen. Das müssen nicht immer die Wahnsinnsworte sein. Aber Gott liebt es, wenn wir einander in der Kraft des Heiligen Geistes so dienen können. Die Kraft des Heiligen Geistes zeigt sich darin, dass der Heilige Geist führt, wie er Simeon führte. Dass er uns anleitet, Dinge zu tun, die wir aus eigenem Antrieb oder eigenem Ermessen nicht tun würden oder getan hätten. Simeon geht in den Tempel zu dieser Zeit und trifft Jesus, weil der Heilige Geist ihn dorthin führte. Der Heilige Geist führt, manchmal auch auf ganz unspektakuläre Art und Weise. Aber was wir als unspektakulär empfinden, kann für andere eine ganz große Auswirkung haben. Die folgende Geschichte zeigt, wie der Heilige Geist ganz praktisch führt und dass es sich lohnt, auch auf die kleinen Impulse einzugehen. Dr. Helen Roosevelt, Missionarin im Kongo, erzählt Folgendes. Auf unserer Missionsstation starb eine Mutter nach der Geburt ihres Babys, einem winzigen Frühchen. Wir versuchten, einen provisorischen Inkubator zu basteln, aber die einzige Wärmeflasche war kaputt. Darum baten wir die Kinder, für das Baby und seine ältere Schwester zu beten. Eines der Mädchen sagte, lieber Gott, bitte schick uns heute eine Wärmflasche. Morgen ist es schon zu spät, dann wird das Baby tot sein. Und lieber Herr, bitte schick doch auch eine Puppe für die Schwester mit, damit sie sich nicht so einsam fühlt. Dr. Roosevelt schreibt noch, am selben Nachmittag kam ein großes Paket aus England an. Die Kinder schauten aufgeregt zu, als ich es öffnete. Zu unserer großen Überraschung lag unter einigen Kleidern tatsächlich eine Wärmflasche. Das Mädchen, das so ernsthaft für die Wärmeflasche gebetet hatte, sagte, wenn Gott die Wärmeflasche geschickt hat, dann hat er sicherlich auch eine Puppe geschickt. Und tatsächlich. Der himmlische Vater wusste im Voraus, was seine Kinder brauchen würden. 5 Monate vorher hatte er einen Frauenkreis in England so geleitet, dass sie nicht nur eine Wärmeflasche, sondern auch eine Puppe eingepackt hatten. Ich liebe diese Geschichte. Die ist so unspektakulär. Aber was für die Frauen im Frauenkreis vielleicht als gar nicht besonders war, hat hier in dieser Situation die Welt gerockt für diese Kinder. Diese Wärmflasche und diese Puppe. Manchmal führt der Heilige Geist gar nicht so spektakulär, wie wir immer denken, er reden müssen, sondern er führt ganz simpel. Und was wir da als Impuls wahrnehmen, es lohnt sich, dem nachzugehen, weil es macht vielleicht nicht für uns den großen Unterschied, aber lass uns darauf vertrauen, dass es für den Unterschied macht, für den die Sache ist, die wir da tun oder tun sollen. Ich möchte uns Mut machen, dass wir in 2019 lernen, auf die Impulse des Heiligen Geistes zu achten und einfach mutig zu sein, das auszuprobieren. Katrin und ich haben versucht, in 2018 das bewusst umzusetzen und manchmal weiß man ja nicht, war das jetzt ein Impuls vom Heiligen Geist oder war es? Und die haben gesagt, selbst wenn es nicht war, schaden wird es nicht, weil es ja immer gute Dinge sind, die man danach geht. Aber wenn es von ihm war, dann wird es eben zum Segen sein. Und wir haben dann erlebt, wie manche Sachen wirklich von ihm waren und es genau richtig war. Bei anderen wissen wir es nicht, aber geschadet hat es nicht, sondern Ding ist, hat Gott in jedem Fall Ehre gemacht, der gesagt haben, Herr, wenn es von dir ist, dann wollen wir auf jeden Fall diesen Impuls nachgegeben haben. Und dann fängt Christsein an, Spaß zu machen. Dann wird Christsein spannend, weil wir erleben, wie Gott in unserem Alltag aktiv ist. Vielleicht kanntet ihr die Geschichte, ich habe sie auch schon ein paar Mal in Predigten erzählt, aber sie berührt mich immer wieder. Gottes Führung zu erleben muss nicht spektakulär sein, aber für die Person kann es die Welt verändern. Was es braucht, dass wir empfangsbereit sind, dass unser Empfangsmodus auf On ist, dass wir erleben, wie Gott uns dann gebraucht. In meinen Unterlagen steht hier, der Teufel will dir einreden, dass Gott die anderen gebrauchen will, aber dich nicht. Kennst du diese Lüge? Wenn du das geglaubt hast bisher, dann darfst du das als eine Lüge vom Teufel wissen, der genauso real ist wie der Heilige Geist. Der Teufel will dir einreden, dass Gott die anderen gebraucht oder die anderen gebrauchen will, aber dich nicht. Er will dir sagen, dass die anderen bestimmte Dinge viel besser können und du deshalb aus dem Rennen bist. Der Teufel will dir einreden, dass Gott dich nicht im vollen Maße gebrauchen kann, weil da ja immer noch Dinge in deinem Leben sind, die Gott nicht gefallen, wo du irgendwie nicht ganz auf dem Weg Gottes bist. Und der Teufel sagt dir, weil du da vielleicht noch nicht straight mit Gott bist, bist du aus dem Rennen, bist du raus. Wenn der Teufel dir das einredet, dann glaube ich, tut er das, weil er Angst hat. Weil er Angst vor dir hat. Weil er Angst vor dem hat, was Gott mit dir und dir tun kann, wenn du der Führung des Heiligen Geistes vertraust und auf Empfangmodus gehst. Deshalb bombardiert er uns mit diesen Lügen. Gott will dich nicht gebrauchen, Gott kann dich gar nicht gebrauchen und du bist raus aus dem Rennen, weil du die Qualis nicht triffst. Wenn du diese Stimme kennst, diese Lügen, dann setz heute unter diesen einen Punkt und sag, das ist 2018, das ist nicht mehr das, was ich in 2019 glaube. Denn wenn du das glaubst, dann kriegst du da mich selbst ins Off. Glaub doch vielmehr, dass der Teufel das einredet, weil er Angst vor dir hat, weil er weiß, was Gottes Kraft in dir und dich tun will. Was bittet Paulus für die Gemeinde in Ephesus, die er doch auch ermahnen muss, die nicht perfekt waren? Am dritten Advent hatte ich über Epheser 1 gepredigt, wo Paulus betet, dass die Christen in Ephesus erkennen mögen, mit welcher Kraft sie ausgerüstet worden sind, welche Kraft da in ihnen lebt. Aber mit Kraft ist der Heilige Geist gemeint, seine Kraft, die in ihnen lebt. Paulus betet für diese Gemeinde, dass der Heilige Geist ihnen das aufschließt, wie kraftvoll wie sie sind, wie kraftvoll ihr Gebet ist, wie viel Kraft da in ihnen lebt. Er betet darum, dass der Heilige Geist aufzeigt, dass diese Kraft nicht an unser Gutsein, an unsere Vollkommenheit gebunden ist, sondern dass diese Kraft, die in uns lebt, an Gottes Gutsein, an Gottes Vollkommenheit in Jesus Christus gebunden ist. Und dass schon so viel Kraft in uns ist, aber Paulus bittet die Christen in Ephesus, das erkennen. Und ich glaube, dieses Gebet gilt auch für uns, dass wir erkennen, wie viel Kraft Gott in uns hineingelegt hat, um sein Reich zu bauen, weil er uns gebrauchen möchte, weil der Heilige Geist uns führen möchte, ein Stück vom Himmel hier auf Erden zu bringen. Muskelspielen, diese Beschäftigung mit dem Text hat bei mir schon echt zum Umdenken geführt, weil ich darf jetzt erkennen, wie Gott mir in meiner Schwachheit bereits eine Kraft geschenkt hat und dass ich in ihm viel stärker bin, als ich das meine. Dass mein Gebet mächtig ist, nicht weil ich Pastor bin, sondern einfach, weil ich Sohn des himmlischen Vaters bin. Lieben, deshalb ist mein Gebet genauso mächtig und stark wie dein Gebet, wenn du Kind Gottes bist, wenn du mit ihm unterwegs bist. Da gibt es keinen Unterschied, weil in dir und mir die gleiche Kraft, der gleiche Heilige Geist am Wirken ist. Das heißt, ich muss mit meiner Kraft, der Kraft vom Heiligen Geist, die ich geschenkt bekomme, kann ich jetzt meinem Ego und meinen Versuchungen entgegentreten. Und darf in meiner Schwachheit sagen, danke, Heiliger Geist, dass du mich erinnerst, wie stark ich bin. Ja, ich von mir aus bin schwach, aber deine Stärke lebt ja in mir. Und auf die Stärke darf ich mich verlassen. Mit dieser Stärke darf ich Schritte gehen. Aber Lieben, wir brauchen es. Und deshalb betet Paulus dafür, dass die Gemeinde, dass die Christen, dass wir das erkennen, wie stark wir in Jesus sind. Und wir brauchen diese Offenbarung, weil wir es selbst über uns nicht glauben, weil wir unser Versagen kennen, wo wir es nicht geschafft haben, wo wir nicht auf diese Kraft zurückgegriffen haben, sondern aus eigener Kraft was gemacht haben und gescheitert sind. Paulus möchte, dass wir das erkennen, wie stark wir sind. Simeon lebte, ich behaupte, evangelikal charismatisch, denn A, er lebte gottesfürchtig, er lebte nach der Schrift, er lebte ganz evangelikal. Aber B, er lebte in dieser Empfangsbereitschaft für die Führung des Heiligen Geistes. Das heißt, er lebte charismatisch. Stellt euch mal vor, Wie schnell hätte Simeon Gottes Wirken verpassen können, nämlich die Erfüllung der Verheißung, dass er noch vor seinem Tod den Messias sehen würde? Wie schnell hätte Simeon Gottes Wirken verpassen können, wäre er nicht in dieser Empfangsbereitschaft gewesen und hätte er nicht auf die Führung des Heiligen Geistes geantwortet? Im Lukas 2, 27 heißt es ja, dass er auf den Impuls des Heiligen Geistes in den Tempel kam. Wie schnell können wir Gottes wunderbares Wirken, seine Führung, ja sein Leben verpassen, wenn wir nicht auf die Impulse des Heiligen Geistes reagieren? Und wie spannend ist das Leben? Wie spannend wird Christ sein? Wie spannend kann unser Jahr 2019 werden, wenn wir diese Führung wahrnehmen und darauf reagieren? Ich möchte uns so einladen, mal kurz vorzustellen, wie könnte 2019 aussehen, wenn wir uns entscheiden, nicht nur evangelikal, sondern auch charismatisch zu sein, sensibel und offen für den Heiligen Geist zu sein, uns von ihm leiten zu lassen. Menschen werden ermutigt werden. Kranke werden geheilt, wenn wir für sie beten, weil wir in der Kraft Gottes beten. Verlorene werden gerettet. Trauernde werden getröstet, Hoffnungslose auferbaut. Und ein Stückchen Himmel auf Erden sichtbar. Menschen erkennen, wer dieser große Gott ist, an dem wir glauben. Aber das Ganze beginnt damit, dass ich mich zu Beginn dieses Jahres und dann immer wieder neu hineintune in das, was Gott hat, sensibel für den Heiligen Geist bin, mich bereit mache, mich von ihm gebrauchen und führen zu lassen. Wenn ich im Neujahrsgottesdienst predige, dann gibt es ja immer so ein Goodie, was ich euch mitgeben möchte für dieses Jahr. Dieses Jahr war ich ganz unkreativ. Ich gebe euch mit, was ich euch vor 5 Jahren schon mal mitgegeben habe. Aber viele waren vielleicht vor 5 Jahren noch gar nicht da oder haben es längst wieder entsorgt, weil es im nächsten Jahr schon was Neues gab. Also ist es hier fresh and new. Ich habe für uns alle eine Feder mitgebracht, die so dünn und fein ist, dass sie in eure Bibel passt oder an euer Bartspiegel. Oder vielleicht wollt ihr diese Feder in euer Auto hängen. Und diese Feder soll euch und uns, soll mir als Erinnerung dienen, dass wir sagen, Heiliger Geist, ich möchte in meinem Leben, wo ich es kann, mit deiner Hilfe eine Atmosphäre schaffen, wo du dich wohlfühlst, wo ich dir Raum gebe, auf mir zu ruhen. Dass die Feder uns zweitens bewusst macht, Heiliger Geist, du willst mich gebrauchen. Du willst mich gebrauchen. Du kannst mich gebrauchen. Du willst mich zum Segen setzen. Und dass die Feder uns dann drittens so uns erinnert, dass wir auf Empfangsbereitschaft gehen. Das ist unsere einzige Aufgabe, dass wir empfangsbereit sind. Zu sagen, ja, Heiliger Geist, erinnere mich mit dieser Feder, evangelikal, charismatisch zu leben und durch mein Leben so etwas vom Himmel hier auf der Erde sichtbar sein. Ich möchte mit einem Vers abschließen, der uns auch gleich in den nächsten Block überleiten soll. In Epheser 5, Vers 18 betet Paulus dann, betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen und das tagtäglich. Paulus hatte so vorgepredigt, ja, der Heilige Geist lebt in euch, aber er sagt genauso, er muss euch immer wieder erfüllen, dieses, dass er uns nahe ist, dass wir mit seiner Kraft, mit seiner Liebe und seiner Hoffnung gefüllt sind. Und gleich wollen wir eine Zeit haben, wo wir Gott einfach weiter mit Liedern anbeten, aber ich habe einige gebeten, Hirten sich vor der Wand aufzustellen, um einfach für euch zu beten und euch zu segnen. Nicht mit einem großen Segensgebet, sondern mit diesem ganz einfachen Gebet. Komm, Heiliger Geist, erfüll die Person neu mit deiner Kraft, mit deinem Glauben, mit deiner Liebe. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes für dieses Jahr. Wir wollen nicht Christen aus eigener Kraft herausleben. Das wird anstrengend und ist mühsam und bringt auch nicht viel Frucht. Aber unsere Verantwortung ist, Gott Raum zu geben, was er uns füllen kann. Und wenn du merkst, ja, ich möchte das, ich möchte, was diese Feder hier sagt, diese Atmosphäre leben, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt, ich will mich von Gott gebrauchen lassen und ich will auf Empfangsmodus sein, dann lass dich dafür segnen. Komm bitte nicht mit deinem Anliegen, sag und noch, da habe ich eine Prüfung, die ich auch noch will. Heute soll es einfach darum gehen, dass dieses Segnungsteam dich einfach segnet und bittet, dass der Heilige Geist dich neu erfüllt. Und wir anderen wollen in der Zeit einfach weiter mit Volker Lobpreis machen, Gott anbeten über diesem Jahr. Hinten gibt es, seid ihr nicht abgelenkt. Ihr lieben Segnungsleute, steht doch schon mal auf und geht dort hinten hin. Und ich lade uns anderen ein, dass wir einfach die Zeit nutzen, Gott zu begegnen. Aber wenn du merkst, ich brauche den Heiligen Geist, ich will mich heute neu erfüllen lassen für das Jahr, geh einfach auf ein der lieben Sue, und sie werden die Hände auflegen, einfach für dich beten, mit diesem ganz schlichten Gebet: Komm, Heiliger Geist, erfüll die Person, die vor mir steht, neu mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Vielleicht haben sie auch einen prophetischen Eindruck für dich, dann nimm das. Und wer jemand möchte, darf einfach nur aufstehen am Tisch, sich so eine Feder mitnehmen, die an beiden Punkten liebt. Und lass uns einfach in dieser Zeit haben, wir dem Heiligen Geist Raum geben, einfach an uns zu wirken. Und ich möchte dann so für die Zeit nochmal beten, und dann lass uns aufmachen, uns für Gott öffnen.